Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen und freue mich sehr, meine Forschungen präsentieren und mit Ihnen diskutieren zu können heute Abend. Das Thema meines Beitrags ist der Ressourcenabbau in Lateinamerika, europäische Konsummuster, Perspektiven des guten Lebens und der Umweltgerechtigkeit am Beispiel Boliviens. Beginnen möchte ich mit einem Bild vom Sumach Orco, Cerro Rico de Potosí, der historisch bekannte Silberberg Potosís in Bolivien gelegen. Beginnen möchte ich mit dem Bild aus zwei Gründen. Einerseits haben Alicia und ich dort fast ein Jahr gelebt und geforscht mit Frauen, die im Bergbau tätig sind. Wir haben auch publiziert dazu. Ich habe hier die zwei Publikationen auch angeführt. Andererseits handelt es sich um einen sehr geschichtsträchtigen Berg. Während der Kolonialzeit wurden Unmengen an Silber aus diesem Berg abgebaut und nach Europa verschifft. Diese Ressourcen und Verschiffungen waren grundlegend für die europäischen Industrialisierungsprozesse. Und es wird gesagt, dass so viel Silber abgebaut wurde, allein in diesem Berg, dass eine silberne Brücke vom Gipfel des Berges bis zum spanischen Könighaus erbaut hätte werden können. Hier ist noch ein Detail angeführt, dass sich das Silber aus den Amerikas verdoppelte, Silber aus den Amerikas verdoppelte bis verdreifachte den weltweiten Bestand an wertvollen Metallen, und Potosí, heute im Süden Boliviens gelegen, ist die Hauptquelle. Jetzt möchte ich kurz einen weiteren Bogen spannen zur Kolonialgeschichte, weil ich den Eindruck habe, dass es oft nicht in unserem Bewusstsein ist oder auch nicht in unserer Erinnerung ist, welche materielle, geschichtliche und auch gegenwärtige Bedeutung für unsere Gesellschaften die Kolonialgeschichte spielt. Und zwar habe ich einen sehr spannenden Artikel gefunden von Jason Hickel in The Guardian, und aus diesem Artikel möchte ich ein paar Fakten zitieren. Und zwar führt er an, dass in Lateinamerika 1492 50 bis 100 Millionen indigene Personen lebten. Bis 1600 reduzierte sich die Zahl auf 3,5 Millionen. Er argumentiert, dass es sich um den größten Völkermord unserer Geschichte handelt, der verursacht wurde durch verschiedene Komponenten, durch Krankheiten, Abschlachtungen, Versklavung und Hungertode. Was wollten wir Europäer? Wir wollten zu dieser Zeit vor allem Silber. Zwischen 1503 und 1660 haben wir 16 Millionen Kilogramm Silber nach Europa verschifft. Bis 1800 stieg die Menge auf 100 Millionen Kilogramm Silber an, die in die europäische Wirtschaft eingeschleust wurden und die vor allem das grundlegende Kapital für die europäische industrielle Revolution darstellten. Wenn man das heute in Geld quantifizieren würde, dann handelt es sich um 165 Trillionen Dollar. Also eine unvorstellbare Summe an Metallen und Geld. Zudem haben wir uns eine unglaubliche Menge an Arbeitskraft angeeignet, und zwar vor allem durch Bergbau in den Minen und auf den Plantagen, und zwar durch die Versklavung von indigenen Süd- und Nordamerikanern, aber auch Sklaven, die vom afrikanischen Kontinent auf den südamerikanischen Kontinent verschifft wurden, und zwar bis zu 15 Millionen dieser Sklaven. Jason Hickel berechnet, dass wir uns 222 Millionen Arbeitsstunden angeeignet haben zwischen 1619 und 1865. Und wenn man das heutzutage berechnen würde nach US-Mindestlohn Raten, dann würde das einem Betrag von 97 Trillionen Dollar entsprechen. Das ist mehr als das gesamte globale Bruttonationalprodukt. Das ist, wenn man die Arbeitsstunden, die, genau, ja, wenn man das quantifizieren würde, nach quasi heutigen Standards, wie viel Mindestlohnstandards sind, dann kommt er auf diese Summe an Dollar. Also er spricht von 97 Trillionen Dollar. Genau, ganz genau. Das Globale, ja. Charles Mann schreibt in seinem Buch 1491 und 1493, beschreibt er sehr spannend die Kolonialgeschichte, und zwar, dass sich nach Kolumbus eine neue Welt geformt hat aus der Kollision von zwei alten Welten, beziehungsweise drei, wenn Afrika als separat von Eurasien gezählt wird. Und vor allem argumentiert er sehr spannend, dass die Globalisierung nicht in erster Linie ein ökonomisches Phänomen ist, sondern primär ein biologisches Phänomen. Das heißt, es geht um den Austausch von Pflanzen, Tieren, Epidemien, von Bakterien, Viren, Parasiten. Ein Zitat: To ecologists, the Columbian Exchange is arguably the most important event since the death of the dinosaurs. Mit dem Austausch ab Kolumbus haben sich die Räume, die einst ökologisch unterschiedlich waren, so argumentiert, eher angeglichen. Es hat sich eine neue biologische Ära gebildet und der kontinuierlichste Austausch in diesem Zusammenhang fand über den Sklavenhandel statt. Und in diesem Zusammenhang argumentieren verschiedene Sozialwissenschaftler, Soziologen und Geografen sind hier angeführt, dass die Kolonisierung und die damit zusammenhängende Globalisierung ein Zusammenrücken von Zeit und Raum bewirkt haben. Der Grad der Internationalisierung der Volkswirtschaften war manchen Sozialwissenschaftlern zufolge nicht so unterschiedlich zu dem, beziehungsweise ist er heute nicht so unterschiedlich zu dem vor einem Jahrhundert. Der Waren-, Kapitalverkehr, die Arbeitskräftemobilität sind heute teilweise verhältnismäßig sogar geringer, aber wir können heute von einer unterschiedlichen Qualität sprechen. Während vor allem während den 70er Jahren, während des Fordismus, industrielle Massenproduktion im Vordergrund standen, standardisierter Massenkonsum von Lohnabhängigen, Binnennachfrage, Regulierung von infrastrukturellen Leistungen und vor allem Reallohnsteigerungen, das heißt Lohn an die Arbeitsproduktivität gekoppelt waren, so kann man heute von einer stärkeren Deregulierung und Entkopplung ausgehen. Und was jetzt im Zusammenhang meines Beitrags vor allem wichtig ist, ist, dass die Produktionsverflechtungen wesentlich komplexer sind. Das heißt, wir haben es mit dezentralen, netzwerkartigen Formen der Steuerung zu tun, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie ein Laptop produziert wird, wie ein Handy produziert wird, woher die verschiedenen Metalle kommen, die verschiedenen Rohstoffe, welche verschiedenen Stufen der Weiterverarbeitung es gibt. Und transnationale Unternehmen fahren zunehmend sogenannte Exit-Strategien im Rahmen globaler Wertschöpfungsketten. Was ich in dem Zusammenhang noch hervorstreichen möchte, bevor ich dann stärker auf das Beispiel Österreich und Bolivien eingehe, ist, dass die Kolonialgeschichte auch zur Herausbildung von sogenannten kolonialen oder neokolonialen Herrschaftsmustern geführt hat. In Lateinamerika ist die Diskussion dazu sehr stark. Ein lateinamerikanischer Sozialwissenschaftler, Aníbal Quijano, führt aus, dass koloniale Macht- und Herrschaftsverhältnisse sich in den formal unabhängigen lateinamerikanischen Staaten fortgeführt haben. Es handelt sich um ein stark eurozentrisches Herrschaftsmuster. Es wird in dem Zusammenhang oft von einer eurozentrischen kolonialen Moderne gesprochen, und die baut auf zwei Komponenten auf. Das ist Rassismus und Weltkapitalismus. Rassismus insofern, als dass die Weltbevölkerung nach ethnischen Kriterien klassifiziert wird, und weltkapitalistisch, dass nach diesen Kategorien sich die Konfiguration des Welthandels in verschiedenen Sektoren und Sparten ausrichtet. Und was in dem Zusammenhang noch bedeutend ist, ist, dass wenn wir von Gesellschaften des Südens, und zwar vor allem von postkolonialen Gesellschaften, sprechen, also Gesellschaften, die einst von Kolonialmächten beherrscht waren, dann haben wir es oft mit einer sehr großen gesellschaftlichen Diversität zu tun, durch verschiedene indigene Bevölkerungsgruppen, die in diesen Ländern existiert haben, nach wie vor existieren. Tieren durch Kolonialherrschaften überlagert wurden und gleichfalls wurden ihre gesellschaftlichen und auch politischen Systeme und auch wirtschaftlichen Praxen überlagert von anderen Formen, die die Kolonialmächte quasi herangetragen haben. Und es ist zu Vermischungen und Mischformen gekommen. Wenn wir von sogenannten kolonialen Herrschaftsmustern sprechen, dann können wir das gut verdeutlichen am Beispiel der Energieversorgung. Wenn wir uns ansehen, dass das stammt von 2010 beziehungsweise die Quelle von 2010 und die Daten von 2007, hat die weltweite Energieversorgung zu 35% über Erdöl, gute 20% Erdgas, gefolgt von Kohle, Torf, erneuerbare Energien, nukleare Energie, hydroelektrische Energie, geothermische Energie erfolgt. Und in dem Zusammenhang ist es bedeutend, sich anzusehen, wo diese verschiedenen Energiequellen erschlossen werden und woher wir unsere Energie beziehen. Ich werde das später auch noch verdeutlichen am Beispiel des Bergbaus und der Metalle, die wir in Österreich importieren und inwiefern wir es in diesem Zusammenhang mit einem kolonialen, neokolonialen und eurozentrischen Herrschaftsmuster zu tun haben. Ich habe hier noch angeführt, nachdem später das Beispiel Bolivien eine größere Rolle spielen wird, dass die gesamten Vorkommen in der Andinenregion, es geht hier um Erdöl und Erdgas, 10,7 bzw. 4,2% ausmachen und Bolivien führt 0,2% der globalen Erdgasvorkommen. Jetzt stellt sich unmittelbar die Frage, was bedeutet das für uns in Österreich? Was hat das mit uns in Österreich zu tun? Und meine sehr schnelle Antwort darauf sind die Materialflüsse in Österreich. Ich zitiere in dem Teil aus dem 2015er Bericht der österreichischen Ministerien zur Ressourcennutzung in Österreich. Und da ist es sehr spannend festzustellen, wenn man vergleicht 1960 und 2012, dass die große bzw. die zwei großen Veränderungen waren, dass die Importe und Exporte von Materialien sehr stark angestiegen ist. Hier steht, während 1960 noch 92% des gesamten Materialaufkommens in den Inlandsmaterialverbrauch mündeten, waren es 2012 nur noch 81%. Auch machten Importe, also quasi das spielt auf die Exporte an, auch machten Importe 2012 einen größeren Anteil an diesem gesamten Materialaufkommen aus, als dies 1960 der Fall war. Also ich weiß nicht, ob es gut lesbar ist. Man sieht, dass diese oberen Teile je Importe und Exporte ausmachen und dass die drastisch angestiegen sind in den letzten gut 40 Jahren. Ich zitiere nochmal aus dem Bericht. Es sind nicht alle Materialien, die in Österreich benötigt werden, auch im Land verfügbar. Inländisch entnommen wurden 2012 vor allem nichtmetallische Mineralstoffe und darunter insbesondere Baurohstoffe. Sie machten 106 Millionen Tonnen und über 70% der Inlandsentnahme aus. In der Land- und Forstwirtschaft wurden 39 Millionen Tonnen Biomasse entnommen, 26% der Inlandsentnahme. Und jetzt kommt der Punkt, den ich stark machen möchte. Metalle und fossile Energieträger machten nur einen sehr geringen Teil der Inlandsentnahme aus, je 2% der Gesamtentnahme. Das heißt, hinsichtlich Metallen und fossilen Energieträgern sind wir großteils von Importen abhängig. Man sieht das auch an dieser Tabelle. Fossile Energieträger und Metalle mussten in wesentlichen Anteilen importiert werden. Und zwar sieht man, dass die Inlandentnahme, das heißt quasi von dem, was wir brauchen an fossilen Energieträgern und an Metallen, produzierten wir nur 9%, also 2014, 2015 nur 9% bzw. 26% im Inland. Der Rest wurde importiert. Hier ist es nochmal stärker aufgeschlüsselt und man sieht, dass fossile Energieträger und Metalle, die beiden oberen Linien, sich bei 80-100%, quasi zwischen der Linie 80% und 100% befinden. Das heißt, dass wir bis zu, dass wir zwischen rund 90, also in einem Anteil von rund 90% auf Importe angewiesen sind hinsichtlich dieser beiden Rohstoffe. Die Folie besagt im Grunde das Gleiche, da werde ich vielleicht überspringen. Was ich in dem Zusammenhang noch herausstreichen möchte, ist, dass wir in Österreich im Materialverbrauch über dem europäischen Durchschnitt liegen. Und zwar sind wir bei 22,2 Tonnen pro Kopf pro Jahr, alle Materialflüsse zusammengerechnet, während das im EU-Durchschnitt 13,5 Tonnen sind. Hier sind berechnet Biomasse, fossile Energieträger, Metalle und nichtmetallische Mineralstoffe. Wieder zurück nach Lateinamerika. Stichwort Widerstand in Lateinamerika. Lateinamerika war in diesem Zusammenhang nicht nur Zentrum des mit dem Kapitalismus eng verschränkten Kolonialismus, sondern es ist heutzutage auch der Knotenpunkt der weltweiten Widerstände und der Erschaffung von Alternativen gegen dieses Machtmuster, das eben auf diesen zwei Komponenten des Rassismus und der spezifischer weltwirtschaftlicher Strukturen gründet. In Lateinamerika haben sich neue Widerstandsbewegungen herausgebildet, und zwar vor allem im Kontext der Ressourcenpolitik und des Ressourcenabbaus. Und zwar wurden Proteste und soziale, gesellschaftliche Widerstandsbewegungen vor allem seit den 1990er Jahren stark. Eine argentinische Soziologin, Maristela Swampa, spricht von der sogenannten ökoterritorialen Wende seit der Rio-Konferenz 1992. Und zwar meint sie, dass sich seit den 90er Jahren sehr stark, und das kann man auch im Falle Boliviens gut beobachten, eine Allianz zwischen indigenen Bewegungen und ökologischen Bewegungen gebildet hat. Und diese Allianz spielt auch eine große Bedeutung für Klimapolitik, Klimapolitik-Aktivismus. Und zwar, wenn sie spricht von indigenen Bewegungen, steht hier in Klammer indigen territorial. Das hat damit zu tun, dass indigene Widerstandsbewegungen seit vor den 1990er Jahren sich sehr stark auf die Forderung stützten, mehr Kontrolle über ihre Territorien zu erlangen. Und wie sich alle sicher sehr gut vorstellen können, hat das sehr viel mit Ressourcenpolitik zu tun, Kontrolle über ihre Territorien. Wenn beispielsweise Metalle abgebaut werden sollten auf ihren Territorien, Infrastrukturprojekte initiiert werden sollen für Ressourcenexport und so weiter. Um kurz herauszustreichen, eine Tendenz im gesamtlateinamerikanischen Raum, die Primärgüterexporte, das heißt, die Exporte an unverarbeiteten Rohstoffen im Prozent der gesamten Exporte ist in den lateinamerikanischen Volkswirtschaften sehr hoch. Man sieht im Fall von Belize, Extremfall, 99% der gesamten Exporte sind Ressourcenexporte in unverarbeiteter Form. In Bolivien sind es beispielsweise 93%, auch ein sehr hoher Anteil. Ecuador 90%, Honduras 80%, Nicaragua 94%, Paraguay, Peru 89%. Es ist also klar ersichtlich, diese Statistik stammt von 2010, dass der Anteil der Primärgüterexporte nach wie vor die lateinamerikanischen Volkswirtschaften dominiert. Das ist dieselbe Aufschlüsselung nochmal, aber anders grafisch dargestellt. Man sieht, dass sich viele Länder nahe an der 100%-Grenze bewegen, wenn es um Primärgüterexporte im Prozent der gesamten Exporte geht.
Aber von wem wird das exportiert?
Von lateinamerikanischen Staaten. Staaten. Genau. Von den Staaten. Genau, das heißt beispielsweise. Genau. das ist eine ganz andere Frage, aber eine höchst relevante Frage. Das ist dann die Frage, wie demokratisch die Regierungen ihre Entscheidungen, ihre Entscheidungsprozesse ausgestalten.
Welche Entscheidungen können die machen, wenn die Amerikaner dort bestimmen, was das?
Ja. Stimme ich mit Ihnen überein, ja, dass Regierungen, dass Staaten heutzutage internationalisiert sind und sich in einem.
Ja.
Ja. Inwiefern?
Ja, dass sie quasi... Sind, dass da keine freie, dass das ganze Gejammere von denen, dass die Leute dort ausgeplündert werden, das wissen die. Auch von wem werden sie ausgeplündert? Von uns? Nein. Weil zuletzt kommt es auf uns, ja, wir, weil wir so gierig sind. Ja?
Ja.
Ja.
Vielleicht können wir das dann in der Diskussion. Ja.
Ja.
Aber. Ja.
Also, du konsumiert nicht zu viel, schaust, dass eure Löhne ein bisschen runterdrückt. Ja. Dann können wir von Südamerika besser importieren.
Ja. Ich finde den Punkt nämlich sehr spannend und sehr wichtig und eigentlich wollte ich auch in die Diskussion genau in die Richtung kommen, in die Sie uns gerade geführt haben. Nur vielleicht lege ich vorher noch das Beispiel Bolivien dar und dann können wir nochmal darauf eingehen, weil es, also, aber vielleicht um das kurz nochmal abzurunden, ich stimme vollkommen überein, dass Staats...
Das,
ja.
Ja.
Ja. Ja, aber vielleicht machen wir den Vortrag einfach fertig. Also nur um das abzurunden, ich stimme überein, dass Staaten heutzutage internationalisiert sind und mit transnationalen Unternehmen und ausländischen Mächten vernetzt sind. Ich würde es auch nicht ganz loslösen von unseren Konsummustern, aber das können wir in der Diskussion nochmal diskutieren. Ja, wenn wir uns jetzt die jüngeren Entwicklungen, ja, aber vielleicht nochmal zurück zu den jüngeren Entwicklungen in Bolivien. Wenn man sich die jüngeren Entwicklungen in Bolivien ansieht, dann können wir die gleiche Tendenz beobachten, die Marie Stella Swampa auf ganz Lateinamerika bezogen ausgeführt hat. Und zwar haben sich große gesellschaftliche Mobilisierungen vor allem seit den 1990er Jahren entwickelt und nochmal verstärkt seit 2000. Es ist zu enormen gesellschaftlichen Protestaktionen und Widerstandsbewegungen gekommen, die im Falle Boliviens zu konkreten politischen Veränderungen geführt haben. Und zwar möchte ich hervorstreichen zwei konkrete Widerstandsbewegungen, den Wasserkrieg 2000 und den Gaskrieg 2003 in Bolivien. Im Wasserkrieg 2000 haben sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammengeschlossen und Allianzen geschlossen. Es handelt sich um indigene und bäuerliche Organisationen, ArbeiterInnenbewegungen, Bergbau, ArbeiterInnen, aber auch Antiprivatisierungsbewegungen und Nachbarschaftsbewegungen und haben im Fall des Wasserkriegs das transnationale Unternehmen Bechtel aus dem Land vertrieben. Das Unternehmen war im Begriff, die Wasserversorgung zu privatisieren in und um Cochabamba. Und das ist eine Region, in der die Wasserversorgung bisher traditionell gemeinschaftlich erfolgt war. Das heißt, einerseits hätten sie quasi die Kontrolle über die Wasserversorgung verloren und andererseits hätte das zu großen Preissteigerungen geführt. Manche Autoren sagen bis zu 300%. Der Gaskrieg 2003 war die zweite, es hat mehrere kleine Widerstandsbewegungen gegeben, aber die zweite wirklich einschneidende gesellschaftliche Mobilisierung. Da haben verschiedene Bevölkerungssektoren dagegen protestiert, dass bolivianisches Erdgas zu sehr günstigen Preisen über chilenische Häfen in die Vereinigten Staaten exportiert wird. Und die gesellschaftliche Durchsetzungskraft bzw. der Druck ist so groß geworden, dass nicht nur die politischen Vorschläge und zwar, bzw. die politischen Agenden der sozialen Bewegungen unmittelbar von der damaligen Regierung aufgenommen werden hat müssen, sondern auch haben sie den damaligen Präsidenten Gonzalo Sánchez de Lozada in die Flucht getrieben. Der Regierungspalast war umzingelt und er hat mit dem Helikopter evakuiert werden müssen. Nur, dass man ungefähr die Intensität dieser gesellschaftlichen Protestaktionen einschätzen kann. Und das Spannende in diesem Zusammenhang ist, dass diese verschiedenen sozialen Bewegungen und Organisationen, vor allem indigene und bäuerliche Organisationen, eine politische Agenda formuliert haben, die sogenannte Oktoberagenda. Und sie haben drei Forderungen, zentrale Forderungen hervorgebracht. Das erste war die Verstaatlichung strategischer Ressourcensektoren, allen voran Erdgas. Die zweite Forderung war eine verfassunggebende Versammlung. Es sollte eine neue Verfassung ausgearbeitet worden werden. Das hat dann auch tatsächlich stattgefunden von 2006 bis 2008 im Rahmen eines höchst partizipativen Prozesses, denn im Rahmen dieses Prozesses, im Gegensatz zu verschiedenen europäischen verfassungsgebenden Prozessen, wurden 250 direkt Abgeordnete aus dem Volk gewählt, um diese Aufgabe zu bestreiten, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Und diese 250 direkt Abgeordneten mussten zudem regelmäßig Rücksprache mit ihren Regionalgruppen, sogenannten Territorialgruppen, halten. Und die dritte Forderung war der Prozess dem ehemaligen Präsidenten Gonzalo Sánchez Elozada wegen Völkermordes während dieser Protestaktionen, im Rahmen derer Dutzende von Menschen umgebracht wurden. Dieser politischen Agenda liegt ein Gesellschaftsprojekt zugrunde, und zwar ein Gesellschaftsprojekt, das eine interkulturelle Demokratisierung vorsieht, und im Konkreten haben sie einen plurinationalen Staat vorgeschlagen. Und das Spannende in diesem Zusammenhang finde ich, dass dieses Gesellschaftsprojekt von Bevölkerungsgruppen formuliert wurde, die bisher aus dem formellen politischen System und ich würde sagen überhaupt aus der öffentlichen Sphäre völlig ausgeschlossen waren. Es handelt sich um indigen bäuerliche Bevölkerungsgruppen. In Bolivien definieren sich über 60% der Bevölkerung mit einer indigenen Kultur, und diese bisher ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen haben eine neue Vision für die Gesellschaft und auch für den Staat entworfen. Eine interkulturelle Demokratisierung und einen plurinationalen Staat. Sie haben das dann auch verschriftlicht. Es gibt ein Grundsatzdokument von 2005, das dann auch der verfassunggebenden Versammlung eingereicht wurde. Und was meinen diese Sektoren mit dem plurinationalen Staatsprojekt? Es geht erstens um ein egalitäres Zusammenleben dieser verschiedenen Bevölkerungsgruppen und mit ihren verschiedenen Organisationsformen in Bolivien. Und in dem Zusammenhang ist es nochmal wichtig herauszustreichen, dass es sich nicht nur um unterschiedliche Bevölkerungsgruppen handelt, die unterschiedliche Sprachen haben, unterschiedliche spirituelle Formen, vielleicht kulturelle Formen, sondern es handelt sich um höchst organisierte Bevölkerungsgruppen, die eigene politische Organisationsformen haben, beispielsweise Formen der politischen Versammlung, Rotationsprinzipien, die ihre eigenen Autoritäten haben seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, und auch ihre eigenen Wirtschaftsformen, teilweise auch eigene Rechtsformen, die sie de facto seit langer Zeit praktizieren, die aber formell nicht anerkannt waren. Und zweitens meint dieses plurinationale Staatsprojekt, dass diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen an nationalen Entscheidungsfindungsprozessen teilhaben sollen. Der Begriff plurinational kommt daher, dass der Begriff der Nation zwei verschiedene Bedeutungen erfährt in diesem Zusammenhang. Erstens definieren sich verschiedene indigene Völker in Bolivien als Nationen und möchten sich aber nicht abspalten, sondern eben einen plurinationalen Staat bilden, in dem sie als indigene gemeinschaftliche Nationen Teil der einen bolivianischen Nation werden und auch des einen bolivianischen Staates. Es gibt zwei verschiedene Verständnisse der Nation. Und sie haben dann auch verschiedene politische Mechanismen vorgeschlagen, wie solch ein plurinationales Staatsprojekt. Und es handelt sich im Grunde einfach um eine sehr stark interkulturelle Ausformung des Staates gründen kann. Ich lese das jetzt einfach mal vor, wir können in der Diskussion gern darauf zurückkommen. Anerkennung von Minderheitenrechten, Proporzrepräsentation, Kollegialregierung und so weiter. Zentral haben sie sich aber auch konzentriert, dadurch, dass die Ressourcenpolitik und auch die Einnahmen aus der Ressourcenpolitik in Bolivien die Volkswirtschaft so stark dominieren, haben sie auch sehr stark hervorgebracht die Forderung nach einer interkulturellen Ausgestaltung der Ressourcenpolitik. Und zwar haben sie in diesem Zusammenhang gefordert, eine gemeinsame Administration mit dem Staat der natürlichen Ressourcen. Das heißt, indigene Gemeinschaften beispielsweise wollen teilhaben an der staatlichen Administration der natürlichen Ressourcen. Und in diesem Zusammenhang haben sie auch formuliert eine Forderung nach dem Vetorecht, nach einem Vetorecht für die Bevölkerung, die in potenziell betroffenen Territorien wohnt. Das heißt, in Territorien, wo Ressourcen abgebaut werden sollen. Auf Basis oder auf der Grundlage dieses formulierten Gesellschafts- und Staatsprojekts wurde Präsident Evo Morales 2005 gewählt mit seiner Partei Bewegung zum Sozialismus. Und die plurinationalen Staaten wurden in Bolivien dann auch 2009 in der neuen Verfassung anerkannt. Und auch in Ecuador ist plurinationaler Staat bereits 2008 anerkannt worden. Und die Verfassungen sehen zudem vor, dass Institutionen, um es nur kurz erwähnt zu haben, dass Institutionen plurinational ausgestaltet werden sollen, das heißt im umfassendsten Sinne interkulturell funktionieren sollen, dass die verschiedenen Wirtschaftsformen, die im Land de facto praktiziert werden, also nicht nur staatliche und private, sondern auch bäuerliche Wirtschaftsformen, indigen gemeinschaftliche Wirtschaftsformen anerkannt und auch gestärkt werden sollen. Und dass die Länder, Staaten entsprechend der vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen reterritorialisiert werden sollen. Beispielsweise sind in Bolivien Autonomien auf 4 verschiedenen Ebenen anerkannt worden. Auf der regionalen Ebene, auf der municipalen Ebene, departamentalen Ebene und indigene Autonomien. Das war ein kurzer Abriss zum plurinationalen Staatsprojekt. Was hat das Ganze jetzt mit dem guten Leben und mit Umweltgerechtigkeit zu tun? Zuerst möchte ich ein Zitat vorlesen aus dem Nationalen Entwicklungsplan 2007, Boliviens Nationaler Entwicklungsplan. Das gute Leben ist eine Idee, die indigenen Völkern entlehnt wurde. Und im Entwicklungsplan ist festgeschrieben, dass das gute Leben den Zugang zu bzw. die Nutzung von materiellen Gütern und die effektive, subjektive, intellektuelle sowie spirituelle Verwirklichung in Harmonie mit der Natur und in Gemeinschaft mit den anderen Bürgern der Erde sichern soll. Das heißt, man sieht hier, dass es das gute Leben zentral mit einem harmonischen Zusammenleben mit der Natur konzipiert wird und insofern auch die Idee der Umweltgerechtigkeit, die teils explizit als solche benannt wird, teils nicht explizit als solche benannt wird, verknüpft ist. In Ecuador beispielsweise, viele von Ihnen wissen es bestimmt, wurden eigene Rechte der Natur in der Verfassung anerkannt. Das heißt, die sind nochmal einen Schritt weiter gegangen, wobei es auch unterschiedliche Meinungen dazu gibt, wie sinnvoll das ist. In Boliviens Verfassung ist weiterhin festgeschrieben, dass der Staat die ethisch-moralischen Prinzipien einer pluralen Gesellschaft übernehmen soll und es sind die verschiedenen Prinzipien des guten Lebens anerkannt, je nachdem wie die in den verschiedenen indigenen Kulturen benannt wurden. Auf Guarani sei nicht faul, sei kein Lügner, sei kein Dieb, auf Quechua gutes Leben, Leben in Harmonie, gutes Leben, nochmal Erde ohne Böses, nobler Weg, nobles Leben. Und der Staat ist auch verankert in verschiedenen Prinzipien, die das gute Leben unterstützen sollen. Und hier wird man sehen, dass es an Idealismus nicht fehlt. Ich möchte die kurz vorlesen. In den Prinzipien der Werte der Einheit, der Egalität, der Inklusion, der Würde, der Freiheit, der Solidarität, der Reziprozität, des Respekts, der Komplementarität, der Harmonie, der Transparenz, des Gleichgewichts, der Chancengleichheit, der sozialen und Gendergleichheit betreffend Partizipation, des Gemeinwohls, der sozialen Verantwortung und Gerechtigkeit, der Verteilung und Umverteilung gesellschaftlicher Güter und Produkte. Und schlussendlich, wie bereits erwähnt, ist auch das bolivianische Wirtschaftsmodell plural und an einer Verbesserung der Lebensqualität und am guten Leben aller Bolivianerinnen und Bolivianer orientiert. Welches waren nun die konkreten Vorschläge indigener Organisationen, um die Ressourcenpolitik zu demokratisieren? Und zwar Ressourcenpolitik interkulturell zu demokratisieren. Einerseits haben sie, wie bereits erwähnt, eine gemeinsame Administration der Ressourcen mit dem Staat gefordert. Diese Forderung wurde leider nicht stattgegeben. In der Verfassung und in den Gesetzen hingegen wurde stattgegeben das Recht auf vorherige, freie und informierte Befragung. Das heißt, wenn Ressourcen auf den Territorien bestimmter Bevölkerungsgruppen abgebaut werden sollen, dann muss die Bevölkerung, die dort wohnt, vorher befragt werden. Allerdings findet sich ein Haken in der Geschichte. Die Bevölkerung hat nämlich kein Vetorecht. Das heißt, ja. Und in diesem Zusammenhang, die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, wie groß die Problematik ist im Zusammenhang mit Ressourcenpolitik, beispielsweise wie stark die Verschmutzung ist, die aus Bergbauaktivitäten resultiert oder auch aus Erdöl, Erdgasabbau. In Bolivien zum Beispiel, wenn man sich Bergbau beispielsweise rund um Huanuni ansieht, werden toxische Abfälle direkt in die Flüsse geleitet, münden dann in Seen und indigene Gemeinschaften, die entlang dieser Flüsse leben beispielsweise, können keine Landwirtschaft mehr betreiben, können keine Viehzucht mehr betreiben, weil die Schwerstmetallgehalte zu hoch sind. Und im Zusammenhang mit Erdöl habe ich auch ganz schlimme Sachen in Ecuador gesehen. dieses Grundwasser und die Erde teilweise so verschmutzt ist, dass Bevölkerungen, die dort leben, also erkranken, wenn man das euphemistisch ausdrückt. Also Krebsraten exponentiell ansteigen, Fehlgeburten ansteigen. Also es sind wirklich ganz, ganz drastische Auswirkungen, mit denen wir es hier zu tun haben. Weiters gefordert haben indigene Gruppen das Recht auf eine Teilhabe an Gewinnen aus der Ressourcenextraktion auf den Territorien. Und da sieht die Praxis momentan so aus, dass sie schon an den Gewinnen teilhaben können, dass es aber keine einheitliche Regelung gibt. Das heißt, es hängt sehr stark vom Geschick, von der Erfahrung und teilweise auch von der externen Unterstützung ab, die die indigenen Gruppen haben in den Verhandlungsprozessen. Also verhandeln tun sie entweder direkt mit den transnationalen Unternehmen oder mit staatlichen Institutionen, Mittlerinstitutionen. In den verschiedenen politischen Dokumenten priorisiert werden die Pläne einer Industrialisierung, die bisher begrenzt fortgeschritten sind und wie bereits auch erwähnt, hier nochmal in einem anderen Begriff gefasst, die wirtschaftliche Diversifizierung. Das heißt, wie bereits erwähnt, dass die verschiedenen Wirtschaftsformen, die de facto in Bolivien praktiziert werden, gestärkt werden sollen. Generell ist in der Verfassung anerkannt und festgeschrieben, dass es eine allgemeine gesellschaftliche Partizipation im Design von öffentlicher Politik geben soll. Da ist allerdings die Frage, beziehungsweise sieht man auch in der Praxis, dass das so allgemein und grob formuliert worden ist, dass es auch leicht umgangen werden kann. Und in diesem Zusammenhang können wir eine neue Konfliktwelle in ganz Lateinamerika und auch in Bolivien beobachten. In Bolivien vor allem seit 2009. Steigen Konflikte rund um Ressourcenextraktion und Ressourcenpolitik an. Es ist zu konkreten Protestmärschen gekommen gegen Erdgasabbau, gegen Bergbauaktivitäten, aber auch gegen Infrastrukturprojekte, die oft sehr eng mit diesen Ressourcenextraktionen, Extraktionsprojekten verbunden sind. Also beispielsweise, wenn Erdgas von Bolivien nach Brasilien exportiert werden soll, durch ein indigenes Territorium und Naturschutzgebiet Tipnis. Das war dieser Tipnis-Konflikt, von dem sicher viele von Ihnen gehört haben, 2009. Und in diesem Zusammenhang haben lokale Bevölkerungsgruppen protestiert, weil sie gesagt haben, dass sie nicht generell gegen einen Straßenbau sind, aber wenn eine Straße gebaut wird, dann soll es zu ihren Gunsten erfolgen oder zumindest teilweise zu ihren Gunsten und nicht nur für einen Ressourcenexport, an dem sie eigentlich nicht teilhaben können. In dieser neuen Konfliktwelle werden unerfüllte Versprechen angesprochen, wie beispielsweise eine fehlende Diversifizierung der Wirtschaft. Und wenn man auf den Bereich Bergbau nochmal fokussiert und sich das neue Bergbaugesetz 2014 ansieht, so wird die Konflikthaftigkeit sehr deutlich. Es gibt nämlich einerseits lokale und indigene Gruppen, die Widerstand ausüben und sagen, wir möchten keinen Ressourcenabbau auf unserem Territorium dulden. Es gibt aber andererseits auch indigene oder andere lokale Bevölkerungsgruppen, die sich nicht generell gegen den Ressourcenabbau stellen, sondern sagen, wir möchten mitbestimmen, wie dieser Ressourcenabbau verfolgt und zugunsten von welchen Gruppen und Akteuren er erfolgt. Und in diesem Zusammenhang geht es sehr stark um die Ideen der gesellschaftlichen, sozialen und auch ökologischen Gerechtigkeit bzw. Umweltgerechtigkeit. Im Bergbaugesetz 2014 allerdings wurden indigene Gruppen nicht als produktive Akteure anerkannt. Sie wurden auch aus der Ausarbeitung dieses Gesetzes vollkommen ausgeschlossen. Und das hat noch einmal stärkere innenpolitische Auswirkungen gehabt, weil es zu einem Aufbrechen der bis 2005 geschlossenen Allianzen geführt hat. Und zwar bis 2005 haben indigene Gemeinschaften sehr starke Allianzen mit Minenarbeiterinnen und bäuerlichen Gruppen gebildet und eben dann dieses große Gesellschaftsprojekt des plurinationalen Staats ausformuliert. Diese Allianz bricht entlang dieser neuen Konflikte, entlang der Ressourcenextraktion momentan sukzessive auf. Weitere Themen, konfliktive Themen im Bergbaugesetz sind, dass Bergbau klar über andere, beispielsweise landwirtschaftliche und Subsistenzaktivitäten gestellt wird. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen auf einem bestimmten Territorium Ressourcenabbau, Metalle gewinnen möchte, Bergbauprojekte initiieren möchte, dann ist es für dieses Unternehmen relativ leicht, für eine gewisse Zeit die lokale Bevölkerung zu enteignen, um dieses Projekt umsetzen zu können. ja, und insofern wird Bergbau klar über Landwirtschaft, über jegliche andere produktive Aktivitäten in diesen Gebieten gestellt. Auch die sozioökologische, also die Umweltproblematik, wird sehr wenig beachtet in diesem Zusammenhang. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass Evo Morales international bekannt ist durch sehr starke Umweltdiskurse, die auch sehr toll sind und sicher uns weiterbringen. Spricht von Mutter Erde, von Rechten der Natur und so weiter. Man sieht aber, dass es für die Regierung wesentlich schwieriger ist, diese Prinzipien auch wirklich auf nationaler und subnationaler Ebene umzusetzen. Das heißt, diese neuen Spannungen und Konflikte können darauf zurückgeführt werden, dass globale wirtschaftspolitische Mechanismen wesentlich mehr Druck ausüben können als andere nationale und subnationale Gruppen, die für eine stärkere interkulturelle Veränderung hin zum guten Leben und zu mehr Umweltgerechtigkeit eintreten. Wir haben auch gesehen, dass der Ressourcenabbau, Stichwort extraktivistische Entwicklungsziele, klar über indigene Rechte und Kompetenzen gestellt wurde. Und die verfassungsrechtliche Verpflichtung in diesem Zusammenhang, dass der Staat speziell die indigen gemeinschaftliche Wirtschaftsform unterstützen soll, war zu wenig in diesem Zusammenhang, weil die Machtkonstellation auf unterschiedlichen geografischen Ebenen einfach eine andere ist. Das heißt, wir haben es zu tun mit Zielkonflikten zwischen verschiedenen geografischen Ebenen. Einerseits sehen wir eine intensivierte Abhängigkeit vom Weltmarkt und vom Extraktivismus und das schafft unmittelbare staatliche Einnahmen, die dann auch im Land umverteilt wurden. Also es ist nicht so, dass nichts getan wurde. Es sind ja neue sozialpolitische Maßnahmen eingeführt worden in Bolivien. Es konnten Armutsraten reduziert werden. Es konnten verschiedene Sozialleistungen eingeführt werden, aber gleichzeitig dadurch, dass es so stark mit diesem Modell verbunden ist, dass Ressourcen unverarbeitet exportiert werden, findet es gleichzeitig statt mit einem globalen Wertetransfer, in diesem Fall beispielsweise von lateinamerikanischen Ländern zu anderen Ländern. Das hat damit zu tun, dass die Gewinnschöpfung dass die Gewinnschöpfung in erster Linie in der Weiterverarbeitung der Ressourcen zu finden ist und nicht im Export der Rohstoffe. Und auf der anderen Seite haben wir eben die lokalen Forderungen nach Interkulturalität, nach gutem Leben und Umweltgerechtigkeit. Dann möchte ich abschließend noch einen kurzen Ausblick geben und ein paar Überlegungen einbringen, inwieweit das für unseren europäischen, österreichischen Kontext relevant sein kann. Und zwar sehe ich vor allem vier Punkte, die in diesem Zusammenhang, die ich herausstreichen möchte. Erstens ist es die Erfahrung, dass gesellschaftliche Mobilisierungen, Protestaktionen, Widerstandsbewegungen, aber auch konkrete politische Agenden, die ausformuliert worden, wurden, dass die zu politischen Veränderungen führen können und im Falle Boliviens geführt haben. Zweitens, dass dafür die Bildung gesellschaftlicher Allianzen und starker Bündnisse zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen ausschlaggebend war. Und im Falle Boliviens wurde in diesem Zusammenhang zudem eine neue Verfassung ausgearbeitet. Drittens sehen wir, dass im Zuge dieser gesellschaftlichen Mobilisierungen der Ressourcensektor und die Ressourcenpolitik einen zentralen Stellenwert eingenommen hat. Und wir haben auch gesehen, dass es nicht nur ein Thema ist, das national höchst ausschlaggebend ist, dass Volkswirtschaften von diesem Sektor abhängen, dass es in lokale Verhältnisse enorm eingreift, sondern es ist natürlich ein Thema, auch ein Thema, das global ausgestaltet ist. Und an diesem Punkt sind natürlich auch wir eingebunden in diese Kreisläufe über globale Produktionsnetzwerke, über Wertschöpfungsketten, über verschiedene Nord-Süd-Süd-Süd-Beziehungen. Wir haben letztes Jahr mal versucht, so eine Wertschöpfungskette nachzuverfolgen. Wir haben versucht, nachzuverfolgen, ob Tantal, das in Österreich weiterverfolgt wird, aus Bolivien kommt. Und man gerät sehr schnell an Grenzen. Das heißt, es sind oft Daten, die nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, diese Wertschöpfungsketten aufzuschlüsseln, ist kein einfaches Vorhaben. Und ich würde sagen, es spricht von oder über globale Machtverhältnisse. Weil es stellt sich natürlich auch die Frage, wer hat Interesse daran, beziehungsweise wer hat kein Interesse daran, dass diese Wertschöpfungsketten transparent sind. Wobei man natürlich auch erwähnen muss, und das haben wir auch im Zuge dieser Forschungen angetroffen, dass es auch sehr, sehr tolle Initiativen von Seiten konkreter Unternehmen gibt, um Wertschöpfungsketten transparenter und fairer auszugestalten. Und viertens denke ich, dass für den europäischen und auch österreichischen Kontext gerade jetzt die bolivianischen, lateinamerikanischen Erfahrungen mit Interkulturalität und Plurinationalität sehr spannend sein können. In Bolivien, postkoloniale Gesellschaftsstruktur, haben wir es mit einer so großen gesellschaftlichen Diversität zu tun, dass es fast nicht andenkbar ist, von einer Leitkultur beispielsweise zu sprechen, sondern es ist eine so große Diversität, dass die, dass es einfach nicht möglich ist, von einer Leitkultur zu sprechen, sondern dass von vornherein ein egalitäres Zusammenleben von verschiedenen Bevölkerungsgruppen angedacht werden muss und dass es eigentlich der einzige politisch gangbare Weg ist. Ja, das war's erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für das Interesse.
Wer am 10. März Zeit hat, zu den nächsten Spielräumen zu kommen, auch sehr herzlich eingeladen. Da kommt der Wieland Schneider, langjähriger Presse-Auslandsredakteur, der seit Jahrzehnten schon fast in den Nahen Osten, Kurdistan und so fährt regelmäßig. Er ist jetzt gerade auch in Kobani und hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. Also es wird wieder ein bisschen um das Thema gehen, Dschihadismus, IS, Nahosten. Kurdistan am 10. März 19:30 Uhr. Ansonsten vielen herzlichen Dank, Isabella, und euch fürs Diskutieren. Bis zum nächsten Mal.
Mir auch vielen Dank für die tolle Diskussion.